SWR 2 Lesenswert Magazin.
Es begann mit einem Ausflug an die Isar. 4 Frauen, 4 Männer, alle in den 80ern geboren. Sie beschließen, wir müssen die Kulturnation Deutschland auf den Prüfstand stellen. Mode, Essen, Popmusik, Literatur, Theater. Was muss sich ändern? Kein schöner Land. Angriff der 8 auf die Gegenwart heißt das Buch, das nach dem Isar-Treffen entstanden ist. Eine ziemlich unterhaltsam zu lesende und bemerkenswerte Gegenwartsdiagnose zur Lage der Kultur in Deutschland. Die Lehrerin und Buchbloggerin Katharina Herrmann hat sich in dem Band mit der Literatur beschäftigt. Guten Tag, Frau Herrmann.
Guten Tag.
Wenn man nun Begeisterung für Literatur vermitteln will, dann muss man seinen Gegenstand ja selbst erstmal lieben. Was Sie aber in der Gegenwartsliteratur diagnostizieren, das ist ein großes Krisenlamento. Schlechte Jahrgänge, nur Nabelschau, nicht welthaltig genug, zu abgedreht, zu simpel oder auch zu kompliziert. Die Literatur kann es, so der Eindruck, nie recht machen, aber das ja eigentlich schon seit es sie gibt, oder?
Ja, ich denke auch, das gibt es schon immer, dass irgendjemand sagt, die Gegenwartsliteratur, die ist ganz schlecht. Und das ist ja natürlich auch immer so ein gesamtgesellschaftliches Krisennarrativ, das es immer gibt. Früher war es immer besser oder die Gegenwart geht jetzt wirklich dem Ende zu. Und das findet man natürlich auch in der Literatur. Dabei würde ich sagen, wir haben so einen pluralen Buchmarkt im Moment und so viele tolle Veröffentlichungen, dass es eigentlich überhaupt nicht möglich ist, überhaupt eine Aussage über die Literatur zu treffen, weil es die in diesem Singular gar nicht gibt. Und dass ich auch sagen muss, wenn man unter diesen, ich weiß nicht, 12.000 deutschsprachigen Veröffentlichungen im Jahr oder wie viele es ungefähr gibt, wirklich kein einziges Buch findet, das man toll findet, dann hat man vielleicht wirklich auch keins finden wollen.
Ja, und selbst ein Problem.
Ja.
Also keine ästhetische Krise, aber doch vielleicht eine ökonomische. Die Zahl der Buchkäufer hat sich in den vergangenen Jahren schon ziemlich reduziert. Zwischen 2012 und 2017 6,4 Millionen weniger. Muss man sich also um die Literatur nicht doch Sorgen machen?
Naja, ja doch. Man muss sich, denke ich mal, immer um Gegenstände oder kulturelle Gegenstände, die einem wichtig sind und am Herzen liegen, insofern Sorgen machen, als es einem immer irgendwie am Herzen liegen sollte, die zu vermitteln. Und das ist tatsächlich, denke ich mal, inzwischen schwieriger, denn es gibt einfach auch ein breiteres Angebot. Zum Teil eben auch ein Angebot, das vielleicht weniger Vorkenntnisse mitunter voraussetzt, weniger Kompetenzen, Lesekompetenzen voraussetzt als das Lesen tatsächlich und dann eben auch gerade das Lesen komplexerer Bücher.
Also wir haben eher mit einer Krise der Literaturvermittlung zu tun. Nun haben wir die klassische große Literaturkritik, die findet ja noch statt in den etablierten Medien, in den Feuilletons. Würden Sie sagen, die schreibt aber eigentlich an den Lesern vorbei?
Teils, teils. Es gibt, denke ich, sehr gute Literaturkritik und natürlich nicht jede Form von Literaturkritik muss breitenwirksam sein. Ich glaube nur, dass wir die Literaturvermittlung eher mehr ausdifferenzieren müssten. Also dass neben dieser eben etablierten, sehr anspruchsvollen Literaturkritik, die toll ist und die unbedingt, denke ich, erhalten bleiben muss, weil das ja auch eine Kulturform ist, die sich über Jahrhunderte herausgeprägt hat und die ganz wertvoll ist. Aber ich denke, daneben müsste es zugänglichere Angebote vielleicht geben, die dann vielleicht auch tatsächlich darauf hinarbeiten, dass für Lesende nicht nur die Bücher attraktiv werden, sondern dass die vielleicht auch verstehen, was passiert eigentlich in dieser Literaturkritik, in der eben feuilletonistischen. Denn ich glaube, auch das ist nicht mehr unbedingt selbstverständlich. Nach welchen Kriterien wird da geurteilt? Warum ist das überhaupt wichtig? Warum sollte ich da überhaupt zuhören?
Es gibt jetzt eine, haben Sie schon erwähnt, immense Pluralität der Medien und auch der Öffentlichkeiten. Also die Frage ist, ist es wirklich zu bedauern, dieser Bedeutungsverlust der etablierten Feuilletons? Oder gibt es nicht auch ganz viele neue Chancen durch die neuen Medien?
Ich denke auf jeden Fall, es gibt ganz viele Chancen und ich glaube tatsächlich auch, dass der Bedeutungsverlust insofern noch nicht vollständig fortgeschritten ist, als ganz viele Namen oder etablierte Institutionen ja als Marke quasi noch funktionieren. Also das Literarische Quartett zum Beispiel ist ja etwas, was als Marke immer noch ein hohes Renommee hat und was eigentlich gut funktionieren würde, könnte, wenn man es eben so gestaltet, dass die Leute auch einen Mehrwert darin sehen, dass anzuschauen. Und ich denke auch tatsächlich eben der Rundfunk ist immer noch eine Marke und viele Zeitungen auch noch. Also ich denke, dass wenn diese Institutionen, die eben noch etabliert sind, andere Kanäle wie eben Podcasts, vielleicht auch Videoformate oder die sozialen Netzwerke stärker und vielleicht auch eben hier ein bisschen niederschwelliger und personalisierter nutzen würden, könnten sie vielleicht andere Leser wieder an sich binden.
Man muss natürlich sich auch den Formen dieser Medien anpassen in der Ansprache und so weiter.
Ja, genau. Also gerade bei den digitalen Formaten etwas, was ja auch schon untersucht ist, da läuft Kommunikation eben anders, da sind die Hierarchien flacher, da ist Kommunikation viel stärker personalisiert als jetzt eben im Feuilleton.
Dass die Leute schon jemanden suchen, der irgendwie ihnen kompetent erscheint und ihnen Orientierung gibt, das wird sich ja nicht ändern, vermutlich.
Ja, ich denke auch. Ich denke, das ist tatsächlich nach wie vor ein Bedürfnis. Auch nach wie vor würde ich sagen, es ist ein Bedürfnis nach guter Literatur da. Und die Leute wollen auch definitiv nach wie vor von einem Kulturformat eher was dazulernen. Also es gibt ja immer noch auch Leute, die schauen im Fernsehen anspruchsvolle Dokumentationen. Ich denke nur eben, man muss das vielleicht auch sprachlich so formulieren, dass das eben die Leute auch mitnimmt und nicht so hohe Voraussetzungen schon von Anfang an gesetzt sind, dass die Zuschauenden, Zuhörenden, Mitlesenden das Gefühl haben, hier bin ich nicht gemeint, hier kann ich nicht folgen.
Aber so eine gewisse erzieherische, aufklärerische Rolle, die kann man durchaus der Kritik noch zugestehen. Sie muss nicht die eigenen Ansprüche aufgeben, würde ich sagen.
Nein, das würde ich ganz genau so sehen. Ich denke auch nach wie vor, das ist ein aufklärerisches Projekt und sollte es auch bleiben. Und ich denke, dafür ist auch nach wie vor Interesse da. Also um eine Analogie hier nochmal aus der Schule zu ziehen. Schüler schimpfen natürlich fürchterlich über Unterricht, aber was Schüler in der Regel noch viel weniger wollen, ist kein Unterricht. Also wenn man sich wirklich nur hinstellt und Geschichten aus seinem Leben erzählt, das mögen die wirklich gar nicht. Und dann verliert man auch Autorität.
Das eine ist eine Frage der gelingenden Literaturvermittlung. Das andere ist ja auch noch die Frage der Stoffe und Formen der Literatur selbst. Auch darüber schreiben Sie in Ihrem schönen Text. Sie sagen auch, dass sich die Literatur mit ihren Inhalten oft so in einer bestimmten Blase bewegt und auch Erwartungshaltungen bestimmter Milieus bedient. Also ich sag mal Prenzlauer Bergroman oder so als Beispiel. Also täte es der Literatur gut, eben auch neue, andere Milieus literarisch zu erschließen, solche, wo sich die potenziellen Leser und Leser auch viel eher bewegen.
Ja, doch, ich denke, das wäre gut. Ich glaube aber tatsächlich, das ist schon sehr viel stärker der Fall, als wir das mitunter wahrnehmen. Also es gibt ja ganz viel Literatur aus unterschiedlichsten Milieus, mit unterschiedlichen Stoffen. Das ist ja schon wahnsinnig plural. Die Frage ist eher, was wird eben dargestellt, was wird auch medial besprochen und repräsentiert, was können Leserinnen und Leser überhaupt finden, wenn sie eben Literaturkritik zur Kenntnis nehmen. Und ich denke, dass da tatsächlich auch schon vieles auf einem Weg ist hin zu mehr pluraler Repräsentation von unterschiedlichen Literaturformen, dass hier aber auch tatsächlich noch ein Weg zu gehen ist.
Sie sprechen, wenn es um neue Formen und Themen in der Literatur geht, auch von einer Ästhetik der Irritation oder des Bruchs, die Ihnen da so ein bisschen vorschwebt. Was meinen Sie damit?
Genau. Ich meine damit, dass Literatur im besten Falle nicht nur unsere Weltsicht bestätigt, sondern sie auch ein bisschen durchrütteln sollte und dass sie deswegen Brüche eher einfügen sollte in unser Denken und unsere Weltwahrnehmung und uns neue Perspektiven eröffnen sollte. Dass es vielleicht mitunter interessanter ist, ein Buch zu lesen, in dem man die Erzählerfigur vielleicht mal völlig unsympathisch findet oder eben in ein ganz anderes Milieu reinschauen kann. Und das kann wahnsinnig irritierend sein, man kann sich wahnsinnig ärgern über solche Figuren. Aber vielleicht nimmt man da einfach eine Erweiterung der eigenen Weltsicht mit. Und vielleicht ist eben Identifikation nicht das allerwichtigste Kriterium.
Haben Sie vielleicht zum Schluss noch so ein Beispiel, wo Ihnen diese Ästhetik des Bruchs oder der Irritation besonders gelungen erscheint?
Ja, also ich würde jetzt zum Beispiel aus denen, die ich auch genannt habe, den Roman Tierchen Unlimited von Tijan Seeler nochmal aufgreifen. Das ist ein Roman, der eben klassischerweise der interkulturellen Literatur zugeordnet wird, der eben eine Migrationsgeschichte erzählt von einem Jugendlichen, der den Bosnienkrieg erlebt hat und eine Flucht erlebt hat. Und man würde jetzt ja eine Geschichte erwarten, die ganz ergreifend und traurig ist. Und wir erleben aber einen Erzähler, der eigentlich mit allen Klischees dieser Migrationsgeschichten bricht und vieles auch ganz sehr überspitzt. Also tatsächlich ist dann alle jüngeren Männer, auf die er in Deutschland trifft, sind Nazis. Und das ist natürlich völlig überzeichnet. Und dadurch wird es aber eben keine solche ein bisschen rührselige Migrationsgeschichte, sondern tatsächlich eine, wo man sich mit einer ja auch kindlichen Sicht auf Krieg, auf Flucht auseinandersetzen muss und damit was Traumatisierung mit einem Menschen macht, ohne dass es eben so betroffen wird, sondern das bringt einen tatsächlich zum Nachdenken, denke ich.
Vielen herzlichen Dank, Katharina Herrmann. Ihr kluger Beitrag zur Lage der Literatur ist in dem Band Kein schöner Land, Angriff der Acht auf die deutsche Gegenwart nachzulesen, erschienen bei CH Beck.